Ich freue mich, dass ich heute mal hier sein kann wieder. Mein Name ist Günter Gutmann, ich wohne in Zirndorf seit 23 Jahren ungefähr. Verheiratet, 4 Kinder, seit letztem Jahr Opa, das sieht man langsam. Und wenn man 60 wird, dann tritt man statistisch gesehen in das letzte Quartal des Lebens ein, in die 4. Jahreszeit. Ich möchte noch zu Beginn beten und dann starten in die Predigt. Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Namen hier versammelt sind und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns redest und durch mich das Unnützes weggelassen wird und dass das gesagt wird, was du haben willst. Amen. Als ich mich gerade so hinsetzte, da fiel mir noch mal ein Wort ein, das ich von meinem Klassenbruder Wolfgang Riedner mal gehört habe aus Prediger 7, Vers 8. Und das möchte ich uns zu Beginn so lesen, weil wenn man älter wird, denkt man manchmal, früher war alles besser. Ne? Kennt ihr das? Aber in Prediger 7, Vers 8 steht, der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Ich weiß nicht, wie der Anfang eures Glaubens war. Ich rede mal bei der Predigt im Du-Stil, weil ich davon ausgehe, dass Gott reden möchte und dass Gott diese Worte benutzt und übersetzt, der Heilige Geist, und er ist mit uns per Du. Der Ausgang ist besser als einer Sache, als ihr Anfang. Und 2 Verse weiter heißt, sprich nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn du fragst das nicht in Weisheit. Wie fragt man es dann, wenn man es nicht in Weisheit fragt? Also wer immer denkt, früher war es besser, die Bibel sagt das nicht so unbedingt. Und wenn wir als Christen leben, sind wir heute und in diesem Jahr näher an der Wiederkunft Jesu als im letzten Jahr. Und das kann nur besser werden. Und das ist die gute Botschaft, die ich uns sagen möchte. In ein paar Stunden ist schon wieder der erste Tag dieses Jahres vorbei. Was wird das neue Jahr bringen, ganz persönlich, für jeden von uns? Manche haben da Angst davor, aber wir können es auch in großer Hoffnung angehen. Vielleicht sind manche noch nicht so ganz fertig mit dem zurückliegenden Jahr. Und ich hoffe, dass noch manche so ein paar freie Tage haben, vielleicht bis zum 6. Januar. Und wir hatten ja jetzt reichlich Feiertage und dann kommt ja nochmal 6., 7. Januar, wenigstens so ein verlängertes Wochenende. Und ich finde immer, das lohnt sich, da mal innezuhalten. Für mich sind 2 Fragen wichtig geworden. Was war gut 2017? Wo habe ich mich versöhnt? Und die Frage, habe ich neue Freunde gewonnen? Neue Menschen kennengelernt, die mich inspirieren, die mich vorwärts bringen? Und eine zweite Frage, was war schlecht? Wo ist noch eine Rechnung offen? Wo bin ich etwas schuldig geblieben? Oder auch die Frage, wen habe ich verloren? Habe so beim Durchschauen meiner Aufzeichnungen festgestellt, so 12, 14 Menschen sind verstorben im letzten Jahr, die mit mir enger in Kontakt waren, unter anderem mein väterlicher Freund Joachim Bendig, wo ich im Dezember die Beerdigung hielt, 98 Jahre ist er alt geworden. Menschen, die wir verloren haben oder die uns vorausgegangen sind. An der Schwelle des neuen Jahres ist uns eine Jahreslosung gezogen worden. Niemand von uns kann die ja beeinflussen, aber die ist schon seit langem bekannt. Aus der Offenbarung, aus dem zweitletzten Kapitel der Bibel. Da ist schon die ganze Offenbarung so durch, ja. Und am Schluss heißt dann im vorletzten Kapitel, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das muss man sich mal vorstellen als Christen. Am Schluss wird alles neu gemacht. Das Christentum ist die Neumacherreligion. Warum haben wir Christen eigentlich so viel Angst vor dem Neuen, vor dem neuen Jahr und vor Änderungen und vor vielleicht einem neuen Haus oder ich weiß nicht, was euch hier so bewegt. Ja. Warum haben wir so Angst? Wir glauben an den, der alles neu macht, ständig. Am Schluss, er macht alles neu. Und dann kommt noch dieser Satz aus der Jahreslosung: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich möchte uns heute Abend drei Aspekte dazu sagen. Der erste Aspekt ist, Menschen haben Durst nach Leben. Es gibt in unserer vielfältigen und zersplitterten Welt etwas, was alle Menschen verbindet. Sie haben Durst nach Leben. Nach Erfülltem, nach Lebenswerten, nach Sinnvollen, nach zufriedenem Leben. Arme haben diese Sehnsucht und Reiche. Männer und Frauen, Junge und Alte, übrigens auch Menschen aus allen Völkern und Religionen, alle haben diese Sehnsucht, sonst sind sie krank, psychisch schwer krank. Manchmal ist diese Sehnsucht ganz tief im Menschen verborgen. Aber ich glaube, dass dieser Durst nach Leben von Gott in unser Leben gelegt ist. Es gibt viele Versuche, diesen Durst zu löschen. Es ist der Durst, geliebt zu werden und zu lieben. Es ist der Durst nach Ansehen und Anerkennung und angeschaut werden, nach geachtet und verstanden werden, nach sinnvollem und erfüllten Leben. Vielleicht auch der Durst, Bedeutung zu haben in dieser Welt. In so diesem alten Lied, das viele wahrscheinlich kennen, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, da wird es so ausgedrückt. Und die letzten Verse, der zweite Vers heißt ja, ich habe die Menschen gesehen und die suchen spät und früh, sie kommen und schaffen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück. Und am Schluss wird auf Jesus hingewiesen. Ja. Darf ich so mal persönlich fragen, ist dein Lebensdurst gestillt? Und wovon lebst du? Ich frage jetzt nicht, ob du dich vor 10 oder 20 oder 30 Jahren bekehrt hast und es mal gut war. Sondern wovon lebst du heute? Liest du die Bibel? Oder wird da dein Lebensdurst gestillt? Denkst du über Gottes Wort nach oder ist es dir Nahrungsmittel und Antriebskraft, weiterzugehen? Und wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, war das ein Akt der Vergangenheit und du weißt dich gerettet oder ist es jeden Morgen neu und frisch? Wie fühlt sich das an? So ein erster Gedanke. Das zweite, Jesus stillt den Durst nach Leben. Das ist zunächst mal eine Behauptung. Und ich finde diese Geschichte und dieses Bild ist für mich so ein Sinnbild dafür. Jesus kommt in der Mittagszeit an einen Brunnen und da ist die samaritische Frau und die schöpft nach Wasser. Und die erste Frage, die Jesus stellt, übrigens, da kann man ganz viel lernen, wie man ein evangelistisches Gespräch anfängt. Ich finde es den interessantesten Dialog, den wir zwischen Jesus und einem Menschen finden, überhaupt in der Bibel, sehr ausführlich eigentlich dargestellt, wie Jesus so Schritt für Schritt mit dieser Frau einen Weg geht und wie diese Frau zu dem Thema Lebensdurst kommt. Ja. Jesus sagt, gib mir zu trinken. Sie hat Schöpfgerät dabei, einen Krug vielleicht. Vielleicht ist da ein Eimer an diesem Brunnen. Und Jesus antwortet ihr, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Diese Geschichte ist ein Meisterstück dialogischer Evangelisation und Gesprächsführung. Um auf den Punkt zu kommen, er geht von der Banalität des Lebens aus, wir müssen essen und trinken. Und Jesus kommt auf Ewigkeitsdinge zu sprechen. Jesus sagt, wer von diesem Brunnenwasser hier trinken wird, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle des Wassers, das in das ewige Leben quillt. Und dann die Antwort der Frau: Herr, gib du mir solches Wasser. Ja, jetzt dreht sich die Bitte um. Und da ist das Gespräch nicht zu Ende. Jetzt kommt erst Jesus auf so einen wunden Punkt ihres Lebens zu sprechen. Hol deinen Mann, ja. Und sie hatte Männergeschichten. Aus diesem Begebenheit lernen wir übrigens erst Evangelisation und dann die ethischen Fragen. Nicht umgekehrt. Er fängt nicht an, das ist aber nicht richtig, damit 5-mal verheiratet gewesen oder mit Männern zusammen. Nee, es drückt ja nur aus, dass diese Frau Sehnsucht hat nach Leben hatte. Und Jesus reitet nicht ausführlich auf diesem Punkt rum, sondern er geht mit der Frau wieder ein Stück weiter. Was ist rechte Anbetung? Was ist der Gegenstand der Anbetung? Und Jesus sagt: Ich bin's, der mit dir redet. Ich bin der Heiland der Welt, der dich heil macht, dort, wo du verletzt wurdest. Wie geht es uns in unseren Gemeinschaften? Wie geht es dir persönlich mit diesem Heilwerden? Jesus stillt den Durst des Lebens. Wie kann denn das ganz praktisch sein? Ich möchte es einfach mal in 5 Dinge aufsplittern, wie das gehen kann. Man kann sich mit den 5 Fingern der Hand eigentlich merken. Ja. Als erstes am Tag, sprich mit Jesus. Es ist ganz einfach gesagt, aber nicht immer so einfach getan. So wie ein Raucher mal sagte: Aufhören zu rauchen ist ganz einfach. Ich habe es schon 100-mal geschafft. Also er hat auch 100-mal wieder angefangen. Ja. Aber der hat es zumindest probiert. Vielleicht geht es dir beim Bibellesen ähnlich. Bibellesen jeden Tag und früh und so. Es muss vielleicht gar nicht früh sein, kann auch abends sein. Ich weiß, einer unserer Söhne, der macht das immer abends, sehr konsequent. Aber du brauchst eine Zeit im Tagesablauf, die reserviert ist. Ich kenne keinen Menschen, der das nicht irgendwie früh oder Nachmittag oder mittags oder das kann unterschiedlich sein. Aber wer es nicht regelmäßig irgendwie einbaut, der wird es nicht regelmäßig tun. Und das ist banal, aber das ist so wichtig. Und dann sprich mit Jesus. Und dann rede nicht nur, sondern höre auch. Ich habe zu Weihnachten ein Buch bekommen, schon das dritte Buch über den Papst, das habe ich vom katholischen Pfarrer geschenkt dieses Jahr. Das heißt Letzte Gespräche mit Papst Benedikt, der hat zusammen mit mir Geburtstag, darum ist mir der sympathisch. Und er schreibt dann, dass die Kardinäle, die haben Exerzitien in der Fastenzeit. Das heißt, da geben sie die Handys ab und kein E-Mail-Kontakt. Und da sind sie einfach zusammen. Und da beten sie und hören. Man kann über die Katholischen gut und schlecht denken und so. Ne? Ich stimme nicht über allem mit ein und Fegefeuer und solche Dinge, ja. Aber das hat mich echt fasziniert. Und dann schrieb der in dem Interview, sagte Papst Benedikt, und 4-mal täglich sind wir zusammengekommen mit den Kardinälen und haben miteinander gebetet. Und ich habe mir so gedacht, kriegen wir das hin mit unseren Hauptamtlichen, dass wir uns in der Fastenzeit ein paar Tage treffen, in die Klausur gehen, in die Stille gehen und beten und hören, ja. Als erstes am Tag sprich mit Jesus. Ich versuche das immer wieder, ja. Und das ist mir eine wichtige Regel und dann schreibe ich mir Dinge auf. Und ich hatte in meinem, ich habe so ein Buch, da schreibe ich mir immer auf, was wichtig ist zu tun. Und ich hatte einen Namen drin stehen und dem geh nach. Der wohnte in Stein und dann ging ich da im Sommer irgendwann mal hin und da wohnte er nicht mehr. Und da immer noch stand der Name in meinem Buch drin. Und vor Weihnachten, kommt es mir wieder. Hak nach, wo der ist, schick ihm einen Weihnachtsbrief. Ich hatte keine Adresse. Dann rief ich seine Schwester an, da hatte ich die Adresse und fragte nach der Telefonnummer und Adresse. Dann sagt sie, warum rufst du mich an? Sage ich, waren frühere Jugendbündler, um den es ging. Dann sage ich, ich möchte ihm einen Weihnachtsbrief schicken. Mir liegt es am Herzen. Sagt sie, der ist todkrank, der ist wahrscheinlich auf der letzten Lebensstrecke. Habe ihn letzten Freitag besucht, ist ein bisschen jünger als ich. Familienvater, schwerkranke Frau. Er war ganz gelb im Gesicht, er war alt geworden. Ich befürchte, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Wir haben sehr offen darüber gesprochen. Und es ist so wichtig, was wäre gewesen, wenn ich mir es nicht aufgeschrieben hätte, wenn ich nicht gehört hätte. Als erstes in der Woche gehen den Gottesdienst. Der erste Tag der Woche ist ja nach biblischer Rechnung der Sonntag. Es ist der Tag des Herrn. Und ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt, in eurem Wochenablauf mal eine Stunde still zu sitzen, Gott anzubeten mit Liedern und 20, 30 Minuten eine Predigt zuzuhören. Ich krieg's nicht hin, in der Regel. Ich mache Sport und dann höre ich mir eine Predigt an, aber es dauert nicht so lang, keine Stunde, eine halbe. Als erstes in der Woche gehen Gottesdienst. Ich erlebe es immer wieder, dass Gott Menschen anrührt im Gottesdienst und wir brauchen das so nötig. Übrigens, je mehr der Tag der Wiederkunft Jesu naht, desto mehr brauchen wir die Versammlung. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, ist das ausgedrückt, wer das noch nicht gewusst hat. Früher konnte man sich das schon mal leisten, im Gottesdienst zu fehlen. Aber heute nicht mehr. Ihr lacht. Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Gottesdienst wird in Zukunft immer wichtiger. Hier kriegen wir das Futter, um in der Endzeit bestehen zu können. Und die Endzeit ist schon lang. Drum ist Gottesdienst so wichtig. Dritter Punkt, als erstes im Monat gibt den Zehnten. Also sagen Menschen, Zehnten geben ist alttestamentlich. Stimmt, kommt nur im Alten Testament vor, kommt auch im Neuen Testament vor übrigens. Die Pharisäer verzehnten Minze und Dill. Man kann auch ganz genau berechnen mit dem Zehnten. Ja. Aber das geht nicht um genau berechnen. Ja. 3.000 Euro verdiene ich, würde ich gern verdienen. Und dann ein Zehnter ist 300 oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir als erstes von unserem Einkommen Gott was geben. So wie man die Miete normalerweise am ersten des Monats abdrücken muss. Im Psalm 24 heißt es, die Erde ist des Herrn und alle, die darauf wohnen, ja. Und dass wir die Luft haben und da leben können und dass unser Herz schlägt, ja. Und es wartungsfrei seit 60 Jahren fast, ja. Meine zwei Opas hatten einen Herzinfarkt. Ich hoffe, dass mich das nicht ereilt, aber es ist doch ein Wunder, welche Maschine läuft 60 Jahre wartungsfrei. Ich habe keine solche gesehen. Aber unser Körper, ist das nicht wunderbar, was Gott macht? Bei so vielen Menschen. Als erstes im Monat opfere den Zehnten. Oder das soll uns ja daran erinnern. Das ist übrigens die einzige Stelle in Malachi 3, Vers 10, wo wir aufgefordert sind, Gott zu prüfen. Das kann man richtig testen. Wer immer denkt, naja, mein Geld reicht schon eh nicht und wenn am Schluss was übrig ist, dann gebe ich ja Gott was. Diese Menschen machen meistens die Erfahrung, dass am Schluss, Ende vom Geld noch ein Teil Monat übrig ist. Umgekehrt, wer zuerst den ersten Teil Gott gibt, macht oft die Erfahrung, dass am Ende vom Monat noch Geld übrig bleibt. Ich kann das nicht erklären, aber man kann es ausprobieren. Als erstes im Jahr bete und faste, dass es ein Jahr unter der Gnade Gottes ist. Und wer noch frei hat, oder ich mache das manchmal auch zwischen den Jahren, und ich habe das im Jahr 2017 in den ersten Tagen als wunderbar und hilfreich erfahren, einige stille Tage zu haben, um zu fragen, Gott, was willst du in Deutenbach, wo ich bin, was willst du in Höchstadt, was willst du im HGV, was willst du familiär und so, was ist dran, was willst du mir sagen? Ich stelle fest, wir Gemeinschaftsleute, wir planen oft viele Aktionen, aber wir hören schlecht. Wir beten Gott unsere Litanei runter. Ich mache das auch. Ich habe Listen von unseren Hauptamtlichen, von meinen Gemeindegliedern und so weiter. Die bete ich auch immer wieder durch. Ich merke manchmal, wie das so mechanisch geht. Und dann gibt es andere Zeiten, da mache ich mir Gedanken. Und manchmal bete ich nicht einfach diese Listen, sondern setze mich einfach hin, sag Gott, jetzt bin ich vor dir. Sag du mir mal, was dich bewegt. Was ist dir wichtig? Da kommen einem andere Gedanken manchmal. Und es ist wichtig, dieses Hören auf Gott. Ich kann nicht sagen, dass ich gut da drin bin. Aber ich freue mich, dass ich mit 59 immer noch dazulernen darf. Und manchmal, das muss ich ehrlich sagen, da lerne ich von den Jungen, von unseren Kindern und von anderen jungen Menschen. Und ich denke, jetzt bin ich schon so alt und so lange in der Nachfolge Jesu und die sind viel weiter. Und da freue ich mich drüber, dass die schon weiter sind. Ja. Als erstes in deinem Leben trachte nach dem Reich Gottes. Wenn man die ersten vier Punkte nicht macht, dann wird das letzte nicht klappen. Das ist viel zu groß, das Ziel. Darum muss man das runterbrechen, auf jeden Tag, auf jede Woche, auf jeden Monat, auf jedes Jahr. Und es kann eine Hilfe sein, von dem Wasser des Lebens zu leben. Mark Twain hat mal gesagt, als wir die Richtung verloren haben, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Manchmal habe ich den Eindruck, in unseren Gemeinschaften ist es auch so. Das sind viele Aktionen. Wir müssen Jahresplanung machen und dann werden Aktivitäten geplant. Vielleicht sollten wir mal das Zuhören planen und üben. Und weniger machen, aber das machen, was Gott will. Kriegt man das raus, ja? Wenn ihr gute Tipps habt und weiter seid als ich, dann lerne ich gern von euch. Ich möchte noch ein drittes hier anfügen. Gib dieses lebendige Wasser weiter. Ich finde diese Geschichte faszinierend. Jesus redet mit dieser Frau in der Mittagshitze am Jakobsbrunnen und die kommen in dieses Gespräch und dann kommen nach einer Zeit die Jünger zurück. Die waren in der Stadt, sollten Proviant kaufen, hatten Kohldampf und so. Und es war Jesus gar nicht so wichtig. Ich lebe, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Das ist meine Speise, davon lebte Jesus. Und diese Frau war so angetan von dem Gespräch, dass sie ihren Krug runternahm, dass sie den Krug hinstellte und dass sie in die Stadt lief und dass sie den Menschen in der Stadt sagte, kommt, seht einen Menschen, ob er nicht der Christus sei. Ergebnis, da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu Jesus und viele der Samariter aus dieser Stadt glaubten um der Rede der Frau willen. Und Jesus blieb noch 2 Tage und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Also ich möchte schon immer mal eine Predigt halten, wo ich so einen Krug einfach hinstelle und sag, geht los, lasst uns losgehen, den Krug stehen. Die Frau ist hingegangen und hat andere eingeladen, zu Jesus zu kommen. Nicht zum Gottesdienst oder so, sondern zu Jesus zu kommen. Also sie hat etwas von dem Lebenswasser, nicht von dem physischen Wasser, von dem geistlichen Lebenswasser an andere weitergegeben. Diese geschiedene Frau, mit ihren gescheiterten Beziehungen. Gescheit, gescheiter, gescheitert. Übrigens, das Wort Scheit kommt vom Althochdeutschen. Holzscheit, wisst ihr, was das ist, ne? So Scheitle, Holzhacken und dann fliegen die auseinander. Da ist was zerbrochen. Im Englischen ist es noch erhalten in dem Wort Shit. Shit ist nichts Gescheites, das ist Kot, das ist auf Deutsch gesagt Scheiße. Bei der Frau ist einiges so gelaufen. War Shit in ihrem Leben. Aber Jesus konnte diese Frau gebrauchen, damit eine Stadt verändert wurde, ja. Dass viele zum Glauben kamen durch sie. Ich weiß nicht, welche Hoffnung ihr habt für 2018, welche Erwartung. Für mich ist es so ein Gebetsanliegen geworden, dass neues Leben entsteht. Wir haben das gerade an unserem Enkelkind, erleben wir das. Die lacht viel, ist ein Mädchen. Und wenn wir sie sehen, so einmal die Woche ungefähr, dann stellt man von Woche zu Woche Wachstum fest und wie sie so ganz konzentriert uns wahrnimmt und es jetzt anfängt mit gut 5 Monaten, sie uns erkennt und dann werden irgendwann die ersten Lalllaute kommen und ihre Sprache und die ersten Worte und so. Ist das nicht herrlich? Und so stelle ich mir das vor, dass das in unseren Gemeinden ist, dass neues Leben hier entsteht, dass geistliches Kindergeschrei hier ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie etwas von dem Wasser des Lebens mitkriegen. Wir Menschen in der Mitte des Lebens, ich sage immer in der Rush-Hour des Lebens, ja, die alt werdenden Eltern hat man, die Kinder, die noch nicht ganz auf eigenen Beinen stehen, noch so im Studium und Wohnungs- und Partnersuche und so alles drin. Und im Beruf ist man voll gefordert, versucht man das Letzte aus einem rauszuholen. Wir Menschen in der Rush-Hour des Lebens haben, glaube ich, schon etwas zu bieten. Nicht aus uns selber heraus, aber weil wir doch eine gewisse Lebenserfahrung und Lebensreife haben. Und weil wir den Heilmacher, den Sehnsuchtstiller und wie habt ihr gerade gesungen, den Friedefürst, den Sinngeber, den Ewigkeitsspender, den Durststiller, den Heiland der Welt, weil wir den doch den Menschen bekannt machen dürfen. Im allerletzten Kapitel der Bibel, im 22. Kapitel der Offenbarung, da gibt es noch einmal so eine ähnliche Einladung. Und da heißt es, und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist kostenlos. Es ist umsonst, dieses Wasser des Lebens, aber es ist nicht vergeblich. Dieses Angebot steht nicht auf der letzten Seite der Bibel, damit wir es bis zuletzt hinausschieben in unserem Leben. Es steht nicht auf der letzten Seite und nicht über diesem Jahr, damit du sagst, naja, das Jahr hat ja gerade erst angefangen, das reicht noch am 31. Dezember 2018. Keiner von uns weiß, ob wir dieses 2018 zu Ende erleben. Das Wort steht über dem ganzen Jahr, über jedem Tag. Und das Angebot, das gilt das ganze Jahr über und darüber hinaus. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen.